Das hier ist Folge 8 von Die Nachbarn, neue Spuren. Wenn du die bisherigen Folgen noch nicht gehört hast, geh am besten nochmal zurück.
Ein Disclaimer zu Beginn dieser Folge. Wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir während unserer Recherche mehrmals die Staatsanwaltschaft für ein Interview angefragt haben. Ebenso die Polizei, das LKA und andere verantwortliche Stellen. Wir haben zwar eine schriftliche Stellungnahme bekommen, aber mit uns wollte persönlich niemand sprechen. Über einen Austausch würden wir uns weiterhin freuen.
Zuletzt bei Die Nachbarn neue Spuren.
Wichtig ist, dass man darf seinen Glauben und seine Hoffnung nicht verlieren. Und das ist fürs ganze Leben wichtig. Und wir hoffen weiterhin und glauben auch daran, dass es sich zum Guten wenden kann.
Es ging um eine einzige Frage. Ist das Urteil des Landgerichts Darmstadt von 2011 in einem zentralen Punkt richtig oder falsch?
Die Sachverständige dieses Gutachtens kann weder eine Auffälligkeit noch eine kriminelle Identifikation noch antisoziale Denkweisen, noch Psychopathie, noch eine besondere Manipulativität, noch sonst irgendetwas Auffälliges erkennen.
Das Landgericht Darmstadt sieht es nach wie vor als erwiesen an, dass Andreas Daso seinen Nachbarn ermordet hat.
Nein, allein, wo sie schon reingekommen sind und der Blick war nicht da. Also hab ich gesagt, nee.
Das Urteil des Zivilgerichts stößt bei den Unterstützern von Andreas Daso auf Unverständnis. Und auch der Verteidiger, Herr Dr. Strate, ist fassungslos. Wir treffen ihn etwa 2 Wochen nach dem Urteilsspruch in seinem Büro in Hamburg. Er sitzt an seinem Schreibtisch. Vor sich hat er das Urteil des Zivilgerichts liegen. Nachdenklich blättert er durch die Seiten.
Ja, hier ist so eine Sache. Die haben keinerlei Beweisaufnahme durchgeführt, nicht? Das muss eigentlich alles im Gerichtssaal besprochen werden, sondern sie haben quasi im Freibeweis, so nennen die Juristen das, wenn nicht die Förmlichkeiten des Beweisrechts eingehalten werden, sondern man nur das erzielt, was man für persönlich für einen Eindruck hatten. Und sie haben hier beispielsweise, ich hatte ja 10 Videoclips des Bundeskriminalamts überreicht als Beweismittel, die vorher nicht bekannt waren, nicht? Und da schreiben sie hier, Gleiches gilt auch für die Auffassungsprüfe hat Sachverständigen Cachet, dass Verwendung eines solchen Schalldämpfers regelmäßig der Austritt von Plastikstückchen zu erwarten wäre. Das hatte ich vorgetragen, aber nicht als Auffassung des Cachet, sondern als Sachverständigen Erbiger. Das tut es aber hier nichts zur Sache. Und das Schwurgericht hat hierzu ausgeführt, dass der Sachverständige Pfose untersucht habe, ob die Schüsse durch eine aufgebohrte PET-Flasche abgegeben worden seien. Und nach dessen Ergebnissen bei Schussabgaben, bei denen der Boden der PET-Flasche aufgebohrt gewesen sei, die Flasche grundsätzlich so geblieben sei, wie sie ursprünglich gewesen sei. Tolles Deutsch. Also, Sie meinen damit, dass kein Plastik weggesprungen ist, ne? Dies deckt sich im Übrigen auch mit dem Inhalt der 10 Videoclips des Sachverständigen Pfoser, auf die sich der Beklagte bezieht und auf denen ebenfalls eine Beschädigung des Flaschenbodens nicht erkennbar ist. Woher wissen Sie das? Die haben zu Hause sich das Video angeschaut. Also nicht im Gerichtssaal, ne? Und ohne uns jetzt rechtliches Gehör zu geben, sagen Sie einfach, da sei nichts zu erkennen gewesen. Aber das ist im Urteil.
Herr Dr. Strate kann nicht verstehen, warum es keinen Prozess geben wird. Während er durch die Blätter schaut, schüttelt er immer wieder mit dem Kopf. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass einige Sachen hier keinen Sinn ergeben.
Also jedenfalls für die Entscheidung des Landgerichts Darmstadt schäme ich mich. Also das ist eines rechtsstaatsunwürdig. Die 3 Richterinnen, die hier entschieden haben, haben zwar auch wieder versucht, ein geschlossenes Ganzes darzustellen, aber auf Kosten rechtsstaatlicher Verfahrenserfordernisse. Wir haben keine Beweisaufnahme gehabt. Sie haben nicht im Strengbeweis entschieden, also durch eine förmliche Beweisaufnahme, sondern Sie haben im Freibeweis einfach das, was Sie in dem Urteil der Kollegen der 10. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt gefunden haben und das, was wir im Wiederaufnahmegesuch geschrieben haben, miteinander verglichen und dann gemeint, eine Meinungsäußerung vollzogen, dargetan, dass einfach das Urteil des Landgerichts Darmstadt überzeugender sei. Punktum. Und Sie haben in vielen Punkten Dinge behauptet, zu denen wir nie gehört worden waren, nie Rechtliches gehörten. Also die Beweisaufnahme hat gar nicht stattgefunden. Und das ist ein Urteil ohne Beweisaufnahme, das ist schon etwas sehr Originelles. Jedenfalls rechtsstaatlich nicht akzeptabel. Also was Sie hier gemacht haben, das hätten Sie nur dann im sogenannten Freibeweis machen können, wenn wir unser Einverständnis damit erklärt hätten. Also dass Sie freihändig Beweismittel, Urkunden lesen und dann verwerten. Dieses Einverständnis hat es nie gegeben. Deshalb hätte das Verfahren so auch nicht laufen dürfen.
Aber wie kann dann sowas in Deutschland passieren?
Ja, das ist ein Erlebnis, was ich schon oft gehabt habe. Also, wenn man in Strafsachen tätig ist, muss man sich daran gewöhnen, dass man gelegentlich auch Niederlagen erleidet. Und wenn man das nicht kann, dann hat man auch den Job verfehlt. Mhm. Also dann kann man sich auch gleich im Irrenhaus anmelden. Also die Strafjustiz ist schon so, dass sie gnadenlos ist, heimtückisch ist, gelegentlich auch rechtsstaatlich ist, aber nicht immer. Und vor allen Dingen völlig unfähig ist, eigene Fehler einzugestehen. Und hier liegt es so auf der Hand, dass dieses Urteil falsch ist. Dieses Urteil ist schön geschrieben, auch klug durchdacht. Aber gerade weil es klug durchdacht ist, enthält es auch zielstrebig bestimmte Feststellungen, die einfach falsch sind, die auch einfach frei kreiert sind.
Herr Dr. Strate meint hier zum Beispiel, dass Andreas Daso Schussübungen gemacht haben soll. Im Urteil ein Fakt, in der Realität gibt es dafür aber keinerlei Beweise. Obwohl der Zivilprozess schon 2 Wochen her ist, merkt man Herrn Strate deutlich an, dass er enttäuscht ist von dem Berufsfeld, für das er sich vor vielen Jahren entschieden hat. In unserem ersten Interview damals hat er sich noch sehr sachte ausgedrückt, sehr vorsichtig. Wir kennen ihn nun schon seit 2 Jahren. Jetzt gerade erleben wir ihn das erste Mal deutlich schärfer in seiner Wortwahl.
Also grundsätzlich gehe ich schon noch davon aus, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Aber trotzdem, es gibt bestimmte Konstellationen in Strafprozessen, wo Vorurteil, Hochmut und auch einfach Unkenntnis sich in einer Weise mischen, dass dann wirklich Fehlurteile zustande kommen. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren und habe es immer wieder erlebt, dass zum Teil auch solche Urteile gut begründet sind. Aber trotzdem sind sie falsch. Mich am meisten nervt an diesem ganzen System, dass einfach keine Bereitschaft zur Korrektur besteht. Also es ist doch nichts dabei, gelegentlich auch mal ein Justizirrtum einzubekennen. Auch wenn er in seinen schicksalsträchtigen Auswirkungen für einen Beschuldigten sehr verhängnisvoll war. Aber da geht doch nicht, da fällt doch der Justiz keinen Zacken aus ihrer Krone. Aber offenbar besteht die Einstellung und so auch hier beim Landgericht Darmstadt, dass man ein solches Urteil, selbst wenn es naheliegenderweise auf falschen Feststellungen beruht, trotzdem gehalten werden muss.
Herr Dr. Strate wird weiter gegen mutmaßliche Fehlurteile ankämpfen. Kurz vor unserem Gespräch hat er bereits eine Widerrufung im Fall Andreas Daso beim Oberlandesgericht in Frankfurt eingelegt. Darüber wird bald entschieden.
Und eine Person hofft besonders, dass diese dazu führen könnte, dass Andreas Daso wieder freikommt. Es ist sein Sohn. Luca war sich ziemlich sicher, dass es beim Zivilprozess zu einer Beweisaufnahme kommt. Einige Wochen nach dem Urteil sprechen wir mit ihm.
Also mir ist schon wieder die Kinnlade komplett runtergefallen, weil ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Ja, wir sind seit 13 Jahren sind wir dabei, verschiedene Sachen zu unternehmen, Und dann fallen die, und dann sprechen die das Urteil aus wie beim ersten Gerichtstag. Es war ja der gleiche Urteilsspruch.
Hm.
Ohne sich irgendwas anzuschauen. Die haben ja irgendwie gesagt, dass die da nochmal 3 Wochen gebraucht haben, um sich zu besprechen. Also ich weiß nicht, was sie da besprochen haben. Tut mir wirklich leid, aber das macht für mich alles keinen Sinn.
Als Andreas Daso ins Gefängnis geht, ist sein ältester Sohn erst 10 Jahre alt. Seitdem hofft Luca jeden Tag auf eine Chance, die ihm sein Vater zurückbringt.
Und wie geht's dir seitdem?
Wie es mir da seitdem geht? Natürlich hat man immer, man versucht immer weiter Hoffnung reinzustecken, ja. Ich versuche natürlich, wenn mein Vater mich anruft, ne, versuche ich natürlich immer noch mit ihm zu sprechen. Ich versuche auch, durch meinen Job ist es immer ein bisschen schwer, aber ich versuche natürlich auch, falls Besuchtage sind, versuche ich auch mein Bestes zu geben und mitzukommen, um ihn zu sehen. Ja. Aber irgendwo wird es so langsam Zeit, dass manche Menschen mal aufwachen und mal schauen, was sie da einem Menschen antun, der unschuldig im Gefängnis sitzt.
Und auch dein Vater ist, ne?
Und auch noch mein Vater ist, ja. Richtig, das kommt ja auch noch dazu. Ich hätte einen ganz großen Wunsch, dass sie sich wirklich mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil so, wie die es rüberbringen, setzen die sich nicht mit auseinander. Die gehen in diesen, ob es jetzt ein normales Gericht ist oder in den Zivilprozess rein, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen. Die legen sich schon wieder, also so kommt es mir vor. Ne? Ich weiß nicht, wie es ist, aber so kommt es mir vor, dass sie sich schon von vornherein wieder auf meinen Papa festlegen, ohne was nachzuschauen.
Im Gerichtssaal haben wir gemerkt, für die Justiz ist vor allem ein Indiz entscheidend, die Suchanfrage. Diese scheint das alles überzeugende Beweismittel zu sein, das die Richter und Richterinnen immer wieder von der Schuld von Andreas Daso überzeugt. Das macht ja auch Sinn. Denn warum sollte Andreas Daso nach einem Schalldämpfer gesucht haben, wenn er nicht der Täter ist? Eine alternative Erklärung liegt dem Gericht nicht vor. Zumindest keine eindeutige. Der Systemadministrator der Firma Aumann sagte vor Gericht, er könne nicht ausschließen, dass er die Suchanfrage getätigt habe. Wir wollen noch einmal mit ihm sprechen und ihn fragen, warum kann er es nicht ausschließen? Steckt hier vielleicht mehr dahinter?
Okay, wir sind jetzt auf dem Weg. Was erwartest du vom Gespräch gleich, Leo?
Ich hoffe erstmal, dass er da ist, ehrlich gesagt. Ja. Also, wir waren ja schon mal hier, tatsächlich, muss man ja transparenzhalber sagen. Da hat uns die Tochter geöffnet und wir hoffen, dass es diesmal halt er selber ist, weil nur er kann ja darüber berichten, was er damals gemacht hat und wie das alles war. Und
ja, und ich will eigentlich auch nur mit ihm sprechen. Also wenn er sagt und das irgendwie glaubhaft erklärt, also wenn er einfach sagt, er hat die Suchanfrage nicht gemacht, würde uns das ja auch in unserer Recherche extrem weiterhelfen.
Es ist halt so komisch, weil er hat ja vor Gericht gesagt, er kann es nicht ausschließen. Und er kann es nicht ausschließen, ist so eine Formulierung, die klingt so ein bisschen so, als hätte die einem der Anwalt geraten. Und die Frage ist, hat er sich hier einen Anwalt genommen? Und wenn ja, warum?
Ja, ich bin einfach gespannt auf dieses Gespräch.
Mhm.
Der Systemadministrator Herr S. wohnt in einem kleinen Fachwerkhaus. Davor ist eine große Garagentür, die den Eingang zum Haus versperrt. Eine Katze sitzt auf einer Mauer direkt neben dem Tor. Sie schaut uns mit durchdringenden Augen an. Wir klingeln. Es dauert ein bisschen, aber dann taucht eine Frau am Tor auf. Es ist die Ehefrau von Herrn S. Sie wirkt genervt und sagt sofort, mein Ehemann ist nicht zu Hause. Dann will sie sich eigentlich direkt wieder umdrehen. Doch wir schaffen es, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Von vornherein macht sie sehr klar, sie wolle nicht darüber sprechen, ob ihr Mann nach einem Schalldämpfer gegoogelt hat. Sie erzählt uns aber, wie sehr die damaligen Ermittlungen auch ihre Familie belastet hätten. Ihr Mann sei auch sehr hart von der Polizei vernommen worden und die Familie hatte Angst, dass er ebenfalls verdächtigt werden könnte. Die Zeit habe Herrn S. und auch seine Familie sehr belastet. In den Monaten der polizeilichen Ermittlungen gab es sehr viel Streit und alle haben schlecht geschlafen. Ihr Mann sei sehr nachdenklich gewesen und habe sich stark zurückgezogen. Wir fragen Frau S.
hatte ihr Mann Angst zuzugeben, die Suchanfrage eventuell getätigt zu haben. Frau S. antwortet deutlich, ja klar, sie hätten alle Angst. Man habe ja schließlich gesehen, was damals passiert sei. Und ihr Mann müsste die eigene Familie schützen. Es wird deutlich, dass Herr und Frau S. damals wie auch heute überzeugt sind, dass wer auch immer die Suchanfrage getätigt hat, ist für die Polizei automatisch der Täter. Sollte Herr S. also jetzt noch zugeben, nach dem Schalldämpfer gesucht zu haben, befürchtet er selbst, ins Visier der Ermittlungen zu geraten. Wir versuchen, Frau S. zu erklären, dass dies wahrscheinlich nicht der Fall wäre, sondern vielmehr die Suchanfrage dann einfach wegfallen würde. Schließlich hätte Herr S. sie ja nur aus Interesse an seinem eigenen Hobby getätigt. Sie würde nichts mehr mit dem Mord an den Tolls zu tun haben. Frau S. wirkt nachdenklich. Sie hört uns aufmerksam zu und es scheint, als gehe sie diese Option im Kopf durch. Doch kurz darauf schüttelt sie mit dem Kopf. Frau S. sagt uns, dass sie nicht glaubt, dass die Justiz das so sieht. Sie hätten sowieso kein Vertrauen mehr in den deutschen Rechtsstaat. Das habe man ja schon bei den Corona-Regeln gesehen. Dann beendet sie bestimmt das Gespräch und sagt, es reicht jetzt auch mal. Wir verabschieden uns und bitten sie, sich jederzeit zu melden, sollte sie ihre Meinung ändern. Das sagt Andreas Daso zum Systemadministrator. Auch mit ihm sprechen wir nach dem Zivilprozess.
Also ich bin definitiv nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt da 13 Jahre lang nur daran gedacht und so weiter, das nicht. Also natürlich habe ich öfters daran gedacht, habe gesagt, was wäre gewesen, wäre er damals so mutig gewesen, hätte gesagt, okay, er war das. Und es wäre ja definitiv wahrscheinlich bei ihm gar nichts passiert. Ja? Es hätte geheißen, okay, du warst da jetzt drauf gewesen, du warst auf zig anderen Tausenden von Seiten drauf gewesen, du hast dich für alles Mögliche interessiert, das ist okay. Aber dadurch, dass er sich halt in so eine Ecke manövriert hat und dann vehement dann auch, er hat ja niemals gesagt ja, sondern hat immer nur gesagt, er kann es nicht ausschließen, er kann es nicht ausschließen. Ich würde ihn wahrscheinlich, also wenn ich ihm überhaupt was schreiben würde, also ich würde eigentlich lieber mit ihm sprechen. Ich würde lieber mit ihm sprechen und dann wüsste ich auch so, wenn ich ihm so in die Augen gucke, wie ernst er das meint oder wie die Situation zu nehmen ist. Aber der Brief selbst wäre wahrscheinlich ganz kurz formuliert und ich würde einfach nur bitten, wahrscheinlich irgendwie mal, dass er auf sein Gewissen hört und dass er heißt, dass ihm nichts passieren würde, dass er auf sein Gewissen hört, dass ihm nichts passieren würde und dass er einfach sagen soll, wie es damals war. Ich meine, es ist jetzt einfach zu sagen, Person X, Person Y hätte das gemacht, hätte das Richtige gemacht. Also es ist mir schwer, wenn man als Außenstehender eine Situation beschreiben muss oder sagen würde, ich hätte so und so reagiert. Jahre später, ja, das ist mir so, ist sehr schwer. Aber
du hast schon viel über ihn nachgedacht, oder?
Natürlich. Also hätte er die Wahrheit gesagt, er war auf der Seite gewesen, er war auf tausend von Seiten, er hat die Seite einfach runtergelesen oder er hat vielleicht gar nicht drüber gelesen, dann wäre die Sache nicht gekommen. Ich habe auch überlegt, wäre ich damals mitgefahren, hätte mein Chef nicht gesagt, also hätte ich mich nicht entschieden, unten zu bleiben wegen der Auftragslage, sondern wäre ich nach Neubrandenburg mitgefahren, was ja vorher eigentlich geplant war, dass wir an dem Wochenende weg sind. Und hätte der Chef nicht, also wäre die Auftragslage nicht gekommen, hätte der Chef nicht gesagt, so, du bleibst hier, es sind jetzt da zwei Großaufträge reingekommen, was alles damals total normal wäre, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich gesagt, nein, ich fahre nach Neubrandenburg, wäre ich in Neubrandenburg gewesen und ich hätte ein hundertprozentiges Alibi gehabt, dann hätte es vielleicht den nächsten Nachbarn erwischt. Der nächste Nachbar nebendran, der war auch alleine, die Familie aber auch unterwegs gewesen. Da wäre er vielleicht auf einmal in den Fokus reingeraten. Das sind alles so Dinge, wie sich das da entwickelt hätte.
Unser Gespräch mit Andreas Daso findet mal wieder per Skype statt. Es ist das erste Mal, dass wir mit ihm nach dem Zivilprozess sprechen. Wie auch die letzten Male verbinden wir uns mit der JVA Schwarmstadt auf Skype und sind kurz verwirrt. Andreas Daso sitzt nicht vor der gelb-weißen Wand, sondern hinter ihm ist ein Strand mit Palmen zu erkennen. Kurz darauf ändert sich der Strand zu einem Büroraum, so als würde er nicht mit uns aus dem Gefängnis sprechen, sondern aus seinem Arbeitszimmer zu Hause in der Friedrich-Ebert-Straße. Andreas lacht. Bei Skype ändert er zum Spaß die Hintergründe, erzählt er. So sieht es zumindest dort so aus, als befände er sich in Freiheit.
Ja, ja, genau. Also das erste war das Lustigste gewesen, weil wir halt unvorbereitet waren. Und da kam natürlich auch die Info, wo denn und so weiter. Aber es ist wirklich lustig, weil die Leute sitzen dann praktisch mit dem Grinsen da. Und ich finde es gut. Ich wusste halt jetzt nur nicht, weil wir hatten das wirklich gerade gehabt, deswegen haben wir angewählt gehabt und haben gesagt, oh, hier der Hintergrund, wir müssen dann wegschauen. Aber es ist halt, also das ist jetzt auch nicht der Originalhintergrund, das ist jetzt so ein Bürohintergrund. Wenn wir dann 1:1 nehmen würden, dann hätten wir jetzt irgend so eine, ja.
Eine gelbe Wand, oder?
Diese gelb-braun gestrichene Wand in der Richtung.
Ja, die kenne ich ja schon. Ja.
Aber es ist ganz lustig, finde ich. Also es kommt ganz gut rüber.
Doch dann wird Andreas da so ernst. Er spricht über das Urteil des Zivilgerichts.
Gut, ich sage mal, es war ja so gewesen, dass ich damals gesagt habe, es gibt im Endeffekt immer so eine kleine Hoffnung, dass man sagt, bezüglich Zivilprozess, dass man zwar denkt, okay, Darmstadt, Zivilkammer, Darmstadt, Strafrecht ist vielleicht ein bisschen problematisch, dass man halt trotzdem die Hoffnung hat, dass die Richter unabhängig an die Sache rangehen. Ich war trotzdem vorsichtig. Also ich war da nicht euphorisch gewesen. Es gab so viele kleine Punkte schon in der Vergangenheit, wo man sich so viel Hoffnung ausgerechnet hat und ist jedes Mal dann wieder abgesackt und muss dann wieder hochkrabbeln, dass man sagt, okay, jetzt geht es wieder weiter mit einer neuen Version. Mhm. Also dann habe ich das eigentlich, denke ich mal, richtig eingeschätzt. Wie du schon gesagt hast, also sagen wir mal, wenn man selbst sich diese Ziele hat oder wenn man selbst so eine Herangehensweise mit dem Leben selbst hat, dann kommt man damit klar, aber auch ich bin in ganz schön tiefe Löcher gefallen. Also bei mir war zum Beispiel das Extremste, wie damals wo es nicht mehr tiefer ging. Das war wie dann, ich glaube, der Bundesgerichtshof die Revision abgelehnt hat. Also es war damals auch, das glaube ich, der Professor Wittmeyer, der ist auch zwischenzeitlich verstorben, hat das gemacht, hat auch gesagt, okay, ihr habt relativ gute Chancen, weil da denen die Sachen nicht korrekt gelaufen sind. Das ist zwar, hat mit einer Wiederaufnahme nichts zu tun, aber als Laie klammert man sich halt auch an solche Sachen. Und da hat man das eine auch abgehakt und hat gesagt, gut, das war jetzt die Entscheidung von dem Richter Wagner. Aber die anderen Richter, die werden eindeutig erkennen, dass da was schiefgelaufen ist. Das war was, also das war schon extrem. Also
kannst du beschreiben, was da war?
Das war einfach eine Lehre, wo man gesagt hat, wenn man da jetzt irgendwo in der Ecke sitzt, kann man stundenlang in der Ecke sitzen, es passiert nichts. Also man hat im Endeffekt nichts mehr verstanden. Es war schwer. Also ich sage mal, ich glaube, wie das war, da habe ich die ganze Nacht sitzend irgendwo in der Ecke verbracht und bam, der nächste Tag war da gewesen. Also die Zeit ist gerast. Man hat nicht verstanden, was um einen darum passiert. Man hat tausend von Gedanken, auch negative, sehr schlechte negative, also extrem. Und da rauszukommen, das war schon schwierig. Aber es ging dann relativ schnell. Also man muss dann wirklich sagen, okay, es ist Vergangenheit. Also diese Vergangenheit oder in der Vergangenheit zu leben oder in die Vergangenheit zurückzugehen, das ist nicht gut. Also es ist total wichtig, finde ich, jetzt in der Gegenwart zu leben, ja? Also Vergangenheit abhaken, jetzt in der Gegenwart zu leben, nicht zu weit in die Zukunft blicken, weil das ist auch so eine Sache, die ja sehr schwer überblickbar ist, gerade das, was momentan da draußen passiert. Ja? Also man muss einfach gucken, dass man sagt, jetzt und hier zählt und jetzt und hier muss ich gucken, dass es mir gut geht, dass es der Familie gut geht, dass es den Freunden gut geht. Also dass einfach dieses kurze Zeitfenster, das überblickbare Zeitfenster, dass das da ist und dass man da sich auch immer wieder die kleinen Ziele setzt, die kleinen Dinge erkennt, das Gute erkennt und es hilft dann. Das wäre sehr schlimm.
Manchmal denkt Andreas Daso dann aber doch an die Zukunft und an die Sachen, auf die er sich freuen würde. Und das, obwohl es im Moment eher unwahrscheinlich ist, dass er in den nächsten Jahren freikommt. Aber was passiert, wenn man 13 Jahre in einer Gefängniszelle sitzt? Kann man sich da überhaupt noch ein Leben wieder zurück in Freiheit vorstellen?
Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Also ich sage, ich glaube nicht, dass ich irgendwie draußen jetzt, manche sagen ja, dass Leute über einen langen Zeitraum Haftschaden haben. Und das ist bestimmt auch so. Also wir haben hier auch Fälle, wo ich einschätze, dass Leute, wenn die rauskommen, Probleme haben. Aber also ich male mir das wirklich so aus, dadurch, dass ich halt wirklich vorher eine Kaufmann, also ich hatte mein Leben lang gearbeitet, ich habe immer viel Sport gemacht und so. Und ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, also es ist natürlich abhängig, das ist der große Knackpunkt, das ist immer dieses Damoklesschwert, was über mir schwebt, wo ich sage, ich weiß ja nicht wann. Ja, wann habe ich denn die Möglichkeit? Wann habe ich die Möglichkeit rauszukommen? Wann habe ich die Möglichkeit, in den Offenen zu kommen? Und so, weil erst wenn diese Zahl festgelegt ist und auch dann hat man ja keine Garantie, zu dieser Zahl rauszukommen. Das sind immer so Sachen, wo man sagt, mit dieses Fragezeichen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, in meinem alten Beruf zum Beispiel, natürlich jetzt nicht in der alten Firma, aber im Bau hat sich relativ wenig getan. Ich habe Koch gelernt, ich kann à la carte kochen, ich kann auch auf Kreuzfahrtschiffen kochen. Ich kann, was mich halt interessieren wird, wo ich wirklich so Interesse hätte, das wäre so, klingt jetzt blöd, ich meine, ich bin eine andere Generation, aber das ist so Fitness und Ernährung im Alter. Ja? Das ist wirklich was, wo ich sage, das wird mich persönlich so reizen, weil ich halt einfach merke, draußen, die Leute, sie bewegen sich weniger, das Kochen lässt nach, es gibt so was, weiß ich, wie viele Kochshows, aber die Leute können das nicht, aber so einfach in der Richtung irgendwas machen, das heißt also auch in diesen Bereich reingehen oder irgendwas Eigenes machen. Also ich denke schon, wenn ich dann draußen wäre, dass es strukturiert und vernünftig abläuft. Also ich habe da manchmal schon so Tagträume. Ja, habe ich ja.
Doch auf eine Sache freut sich Andreas Daso am meisten. Barfußlaufen. Im Gefängnis ist das einfach nicht das Gleiche wie draußen.
Ja, ich sage mal, es gibt schon ein paar, die vielleicht barfuß rumlaufen, aber es ist hier anders, als wenn du jetzt draußen auf einem vernünftigen Rasen barfuß rumläufst. Also ich rede jetzt nicht vom Beton oder so, sondern einfach, sage ich mal, die Erde oder das Gras oder die Grashalme da wieder unter die Füße spüren.
Du willst eine andere Oberfläche fühlen.
Irgendwas anderes, geradeauslaufen, das ist zum Beispiel auch, wenn jetzt hier die Ausführungen sind, das ist was, wo ich gerne mache, wo ich einfach sage, okay, ich muss dann keine Kreise laufen, sondern ich kann einfach mal geradeauslaufen, ich habe mal wieder ein bisschen Natur um mich herum. Beim Essen würde ich gar nicht mal großartig sagen, also das mit Currywurst und so weiter ist jetzt gar nicht großartig, weil dadurch, dass ich jetzt so eine Kochlehre gemacht habe und die anderen Sachen habe, geht es eigentlich. Also da kannst du mit wenig Sachen schon vernünftig und dementsprechend gut essen. Also das geht schon auch kleidungsmäßig. Da war ich vorher nie einer, der dann gesagt hat, ich brauche das und das. Ne? Aber das Wichtige ist eigentlich eher so die Familie und Natur. Das ist das einfach, wo wieder ein bisschen mehr Leben in einen reinhaut.
Andreas Daso erzählt uns, dass er sich jetzt vor allem darauf konzentriert, dass die Mindestverbüßzeit festgelegt wird. Mit dem Gutachten von Frau Dr. Semé hat er gute Chancen auf eine eher geringere Dauer. Auch wenn selbst das noch mindestens 10 weitere Jahre hinter Gittern bedeuten würde. Hoffnung, dass sein Fall jetzt irgendwie nochmal aufgerollt wird, hat er keine mehr. Aber stattdessen, sagt er, wünscht er sich, dass seine Geschichte vielleicht andere aufweckt und dazu führt, dass wir mehr über mögliche Justizirrtümer sprechen.
Einfach so belassen wird.
Ich meine, ich finde es ja in der Richtung auch vielleicht für die Zukunft gut, gerade durch die Arbeit und durch das Aufrütteln, was ihr bestimmt dann auch bei vielleicht diversen Stellen erreicht, dann ist es vielleicht jetzt nicht meine Person, die dann schlussendlich massiv davon profitiert, beispielsweise durch Wiederaufnahme oder, sondern dann ist es vielleicht die nächste Person oder die übernächste Person, wo dann vielleicht irgendwas erreicht wird. So muss man das ja auch sehen. Insofern, ich meine, dass keine riesengroße Schritte sind, das ist mir klar, aber es sind ja manchmal so kleine Schritte, die auch was bewirken. Das finde ich gut.
Tatsächlich hat sich aber nach der letzten Podcast-Staffel ein ziemlich großer Schritt getan. Wir hatten damals unter anderem auch darüber gesprochen, dass es in Deutschland eine unabhängige Initiative braucht, die Menschen hilft, die unschuldig im Gefängnis sitzen. Denn wenn wir eins während der Recherche gemerkt haben, dann das, sollte man in Deutschland unschuldig verurteilt werden, gibt es kaum eine Chance, wieder freizukommen. Für eine Wiederaufnahme werden gute, oft teure Anwältinnen gebraucht. Und für neue Gutachten muss man auch genügend Geld haben. Das führt natürlich auch dazu, dass vor allem ärmere Menschen von diesem System benachteiligt werden. In den USA setzt sich das Innocence Project bereits seit 1992 für unschuldig verurteilte Menschen ein. 239 unschuldige Insassen konnten sie bereits aus dem Gefängnis rausholen. Genau das haben wir uns auch in Deutschland gewünscht. Und tatsächlich meldet sich ein Student nach der ersten Podcast-Staffel bei uns. Seine Professorinnen und Professoren sind in der Gründungsphase eines ähnlich dem Innocence Project angelehnten Projekts. Im Sommer 2021 führen wir erste Gespräche und tauschen uns über mögliche Zusammenarbeit aus. Seitdem hat das Projekt an Fahrt aufgenommen und ist viel größer geworden. Immer mehr Studierende, Professorinnen und Professoren, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sind dazugekommen.
Also gegründet wurde das von Professor Carsten Mommsen, Professor König, der Rechtsanwalt ist hier und Strafverteidiger in Berlin, und Professor Drenkhahn, die ist Kriminologin an der FU. Und die haben dann uns Mitarbeiter gefragt, ob wir das auch interessant finden. Und dann haben wir halt diesen Verein gegründet. Und dann wurde das, also es besteht eben aus den Professoren und ihren MitarbeiterInnen und Anwälten und Studierenden. Also es ist tatsächlich diese drei Aspekte gibt es, weil es eben auch darum gehen soll, dass man die Studierenden einbindet, aber unter anwaltlicher Leitung natürlich, weil man lernt einfach im Jurastudium noch keinen Praxis. Man hat keinen Praxisbezug, man lernt nicht, wie das alles funktioniert, insbesondere im Bereich der Wiederaufnahme. Da lernt man es nicht mal richtig theoretisch. Und es soll aber eben auch dieses so ein bisschen statistische und dieses bisschen kriminalpolitische und auch in der rechtswissenschaftlichen Forschung, dieser Teil soll eben auch abgebildet werden. Und deswegen setzt es sich aus diesen drei Vertretern quasi zusammen.
Das gerade war Paula Benedikt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Dr. Carsten Mommsen und hat das Projekt Wiederaufnahme Fehlurteil mit aufgebaut. Sie haben sich als Ziel gesetzt, Fehlurteile zu erforschen und zu einer zentralen Anlaufstelle für unschuldig Verurteilte zu werden. Aktuell haben sie bereits 60 Fälle, die sie bearbeiten. Ein Jahr später fahren wir nach Berlin und treffen uns alle persönlich. Wir wollen über den Fall Andreas Daso sprechen und unsere Rechercheergebnisse überreichen. Herr Kraft ist Rechtsanwalt und unterstützt das Projekt. Er ist auch dabei und erklärt uns, warum Wiederaufnahme Fehlurteil gegründet wurde.
Wo einfach ein Bedürfnis entsteht, über das, was juristisch eingefahren läuft und behandelt wird hier in Deutschland, neue Perspektiven, wie man sie zum Beispiel aus den USA oder sonst aus anderen Ländern durchaus hat, im Hinblick auf die Diskussion über die Justiz und ihre Tätigkeit zu behandeln. Und Fehlurteilen, Wiederaufnahme hat eigentlich eine lange Tradition, die nicht erörtert wird. Es gab vor 20 und vor länger noch 30, 40 Jahren bereits schon Untersuchungen über die Fehler im Strafprozess, die auch von der etablierten Justiz unter der Decke gehalten wurden, wo eigentlich mit Untersuchungen von vielen tausend Verfahren schon festgestellt wurde, dass die Fehlerhäufigkeit in Entscheidungen gerade in Strafprozessen halt viel höher ist, als man das vermutet oder als das auch bekannt wird oder diskutiert wird. Und dazu beizutragen, da ein Bewusstsein zu schaffen und das zu entwickeln, gibt es nach meiner Vorstellung eigentlich dieses Projekt.
Wir fragen den Rechtsanwalt Herrn Kraft auch, ob er das deutsche Justizsystem für fortschrittlich hält.
Ich weiß nicht, ob das Wort fortschrittlich überhaupt passt, nicht? Also unser Strafgesetzbuch ist praktisch 150 Jahre alt und die Strafprozessordnung ist nicht viel jünger. Die ist, glaube ich, genau am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Und die Änderungen, die es gibt in dieser Entwicklung, um vielleicht nur so einen Hauptpunkt rauszunehmen, ist ja, dass man Fehlurteile jetzt zu Lasten von Verurteilten im Hinblick auf neue Beweismittel, wo man also glaubt, dass zum Beispiel mit DNA-Untersuchungen, die vor 30 Jahren noch nicht möglich waren, dann das wieder aufnehmen kann. Die Wiederaufnahme zu Lasten eines Verurteilten war fast unmöglich nach der bisherigen Rechtslage und ist jetzt möglich geworden und erleichtert. Und das ist eigentlich die Entwicklung, in die es geht. Das halten wir für keine gute Entwicklung, weil eigentlich Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft oder sonst was, die einfach in den Verfahren verwendet werden, eben vor allen Dingen zu Lasten der Menschen, die betroffen sind, verwendet werden. Und von daher würde ich also diese Frage fortschrittlich oder nicht, also als nicht fortschrittlich bezeichnen. Ja? Ich habe schon das Gefühl, nach über 40 Jahren Tätigkeit im Wesentlichen als Strafverteidiger, dass einfach das, was man fordern muss, dass jeder das Recht hat, dass die nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt wird und alles ermittelt wird, was möglich ist, dass das aufgrund der Strukturen der Justiz und aufgrund anderer auch politischer Strukturen nicht optimal ist. Ich will es mal bei dieser vagen Ausführung belassen. Da müsste man detailliert einsteigen, aber es gibt viele Beispiele dafür, die man benennen kann. Das ist einfach so, dass die Menschen einfach das mit einer Hoffnung verbinden, mit einer Hoffnung, dass das Unrecht, was nach ihrer Meinung ihnen angetan wurde, gut gemacht wird. Und das ist eine Hoffnung, die kann man keinem absprechen. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Menschen das behalten. Da muss aber was organisiert werden, damit es auch tatsächlich machbar ist. Das ist eigentlich das Problem, ne?
Diese Hoffnung hat auch die Familie Daso. Die Initiative Wiederaufnahme Fehlurteile hat nach unserem Podcast beschlossen, auch den Fall Andreas Daso anzunehmen. Wir werden dem Projekt Wiederaufnahme Fehlurteil der Staatsanwaltschaft und Herrn Dr. Strate unsere Recherchergebnisse übergeben. Dazu gehört auch ein erneutes Gespräch, Hallo. Welches wir im Oktober 2022 mit dem Zeugen Tom geführt haben. Bei unserem ersten Treffen hatten wir ihn gefragt, ob er sich nochmal umhören könnte.
Oh, echt?
Er war ja schließlich nicht der Einzige gewesen, der damals von Klaus Toll angesprochen wurde. Damals waren mehrere Leute dabei gewesen. Tom hat mit diesen anderen Menschen gesprochen und auch mit ehemaligen Kameraden aus dem Untergrund von Babenhausen.
Okay, und wie war der Name nochmal? Ich habe es gerade ganz schlecht verstanden.
Und tatsächlich haben sie ihm neue Informationen zum Fall des Doppelmordes von Babenhausen genannt. Informationen, die in eine ganz bestimmte Richtung verweisen. So konkret, wie weder wir noch die Polizei auf alternative Täterspuren gekommen sind. Nach dem Telefonat mit Tom stehen wir vor einem Konflikt. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine sehr konkrete alternative Täterspur. Doch erstens können wir Toms Informationen nicht verifizieren. Zweitens merken wir bereits nach kurzer Recherche, hier wird es wirklich gefährlich. Selbst Tom hat uns am Telefon gesagt, dass er in diesen Kreisen und bei diesen Personen nicht weiter nachforschen will. Er hat zu große Angst.
Ja, nee, nein. Also da würde ich jetzt auch nicht mehr weiter nachfragen. Also ich habe mir jetzt alles notiert, aber wir müssen jetzt eh mal schauen, weil das ist ja so... Das ist jetzt auch ein so konkreter Kreis, da wissen wir selber nicht.
Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es zu gefährlich ist. Deswegen brechen wir an diesem Punkt ab. Wir werden alle Informationen an die Polizei weitergeben und hoffen, dass die Behörden diese Spur verfolgen. Am Küchentisch rekapitulieren wir nochmal die letzten Wochen.
So, wir sitzen ein letztes Mal hier bei Lynn am Küchentisch und haben uns vorgenommen, nochmal alles ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir sind ja jetzt hier am Ende der letzten Folge angelangt und es ist kurz transparent, es ist mittlerweile schon Ende Oktober.
Ja.
Über 2 Jahre hat uns das Thema jetzt begleitet.
Es ist auch irgendwie verrückt, jetzt zu sagen, das ist die letzte Folge dieser Staffel. Aber es war eine verrückte Reise. Also ich weiß noch, wie wir gestartet sind. Wir dachten, Andreas da so schuldig. Wir haben dieses Urteil gelesen, fanden es sehr überzeugend. Man ist einfach dann vor Ort auf so viele Sachen gestoßen, die einen stutzig gemacht haben, wo man die Sachen nochmal hinterfragt hat.
Ja, also es war eine verrückte Zeit. Irgendwie finde ich das total irgendwie emotional, so nochmal drüber nachzudenken. Wir waren 2 Jahre jetzt an diesem Fall dran. Hat sich teilweise angefühlt wie im Film. Und
man hat so viel Zeit darauf verwendet. Mhm.
Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir gerade eine sehr, sehr lange Mail nochmal überflogen haben. Mit allen Informationen an die Staatsanwaltschaft, an Polizei und auch ans Wiederaufnahmeprojekt. Und da sind, das finde ich immer noch unglaublich, da sind Zeugen dabei und Informationen, die den Ermittlungen damals nicht vorlagen, der Soko. Ja. Und das ist irgendwie für mich so...
Dass wir an diesen Punkt überhaupt gekommen sind.
Ja, und ich würde mir einfach wünschen, dass meine einzig große Bitte, dass sich das irgendwer nochmal anguckt. Und gerade auch der Punkt, wo wir gesagt haben, da können wir nicht mehr weitermachen, weil das zu gefährlich für uns wird.
Ja.
Ich würde gerne weitermachen, aber nicht alleine. Da brauchen wir einen Austausch mit der Polizei.
Ja, wir brauchen einfach auch einen Austausch. Also da braucht man auch Leute, die da drin stecken.
Mhm.
Aber... Trotz allem, also ich hätte auch niemals erwartet, dass diese Bedrohung so konkret wird. Also auch, dass wir diese Bedrohung um Klaus Toll so konkret machen können. Ich denke mir auch immer noch, wie verrückt wäre das, wenn dieser Mann von allen Seiten bedroht worden ist und am Ende geht der Nachbar rüber und erschießt den wegen ein bisschen Lärmbelästigung.
Mhm.
Aber man weiß es halt am Ende nicht.
Ja, also 2 Jahre später können wir schon mal festhalten, wir haben den Alternativen oder wahren Täter nicht gefunden. Also alle, die das bis jetzt gehört haben und das war die Erwartungshaltung, dass wir hier mitnehmen, dass wir einen Täter präsentieren können. Das haben wir nicht gefunden, aber wir würden es
auch. Gut, das aber auch. Also, gerade in die Milieus, in die wir gegangen sind, kann man da jetzt, glaube ich, nicht erwarten, dass man auf einmal einen Täter präsentiert, weil das wirklich zu gefährlich wird.
Ja. Und dass wir halt diese neuen Informationen haben und die jetzt weitergeben, das hoffe ich, reicht aus, um sich das nochmal anzuschauen und das Ganze zu hinterfragen, das Thema zu hinterfragen und einfach zu klären, hat man Zweifel und wenn ja, ist es dann okay, dass ein Mann im Gefängnis sitzt, obwohl man zweifelt.
Ich glaube, nach 2 Jahren müssen wir halt sagen, dass dieser Fall uns nie mehr loslassen wird. Er wird uns immer begleiten. Dafür stecken wir einfach auch zu tief drin und er hat uns 2 Jahre komplett eingenommen.
Mhm. Wow.
Ich würde sagen, damit können wir eigentlich hier jetzt abschließen und auf eine Art und Weise verabschieden. Danke, dass ihr uns diese 2 Jahre begleitet habt. Es war eine krasse Reise, würde ich sagen.
Voll.
Also ich muss wirklich sagen, als mit 10 Jahren damals, wo mein Vater weggegangen ist, war das natürlich die Hölle für mich. Ne? Die ersten 3 Jahre, ich habe mich in mein Zimmer verkrochen, ich habe gefühlt mit niemandem geredet. Das Einzige, ich wollte auch mit niemandem reden. Ich war komplett für mich. Oh, ich werde mittlerweile bin ich 23, ich bin auch älter geworden. Ich komme jetzt besser mit dem Thema klar, aber ich muss wirklich sagen, ab und zu im Jahr, das ist, ich glaube, da spreche ich für meine ganze Familie, ja, und das ist auch einfach immer so. Es sind ab und zu Tage, wo halt so emotionale, es kommt alles halt runter, ja. Und dann wird man halt auch emotional, und dann geht's halt auch mal Tage schlecht, ja. Aber, mittlerweile habe ich mich da eigentlich ganz gut im Griff, würde ich mal behaupten.
Wo fehlt er denn?
Wo er fehlt?
Mhm.
Bei fast bei allem. Egal was ist, ich hatte ja nie wirklich den Bezug zum... Okay, die ersten 10 Jahre, ja. Okay, kann man nicht vergleichen, aber offiziell bin ich ohne Vater aufgewachsen. kann man so sagen. Und ich weiß es nicht, wie es ist, wenn der Papa mit 16, 17, an meinem 18, ich bin 23. Ja, mein Vater hat mein Leben gar nicht mitbekommen. Ja, da ist es an ihm vorbeigerauscht. Er hat es vielleicht mal über Telefon oder über Skype mitbekommen. Ja, aber das ist auch nicht das, was es ist, ne?
Glaubst du, dass sich das die nächsten Jahre ändern wird?
Ich hoff's. Ich hoff's definitiv. Ja, ich bin der guten Entscheidung, dass ich, wenn alles gut läuft, mit Papa meinen 25. feiern kann.
Wie würdest du den feiern?
Ja, ich weiß, dass Papa kein Alkohol trinkt. ich würde auf jeden Fall, ich würde mit ihm irgendwo hinfahren. Wir machen einen Vater-Sohn-Trip. Was? Darauf habe ich richtig Lust.
Was sind so andere Sachen, wo du sagst, du hättest ihn gerne dabei in der Zukunft?
Definitiv beim Sport. 100%. Da sind wir beide sehr, sehr der gleichen Meinung. Und alleine bei meinem nächsten, überall, ich kann es gar nicht beschreiben. Eigentlich würde ich ihn überall am liebsten dabei haben. Ja, weil 13 Jahre muss man halt auch aufholen, ne? Oder man muss irgendwie versuchen aufzuholen.
Sollte Andreas Daso seit über 13 Jahren unschuldig im Gefängnis sitzen, betrifft das nicht nur ihn. Dahinter steht eine ganze Familie. Eine Schwester, die jeden Tag aufs Neue hofft. Bei der sich zu Hause die Bücher zu Wünschen und Träumen stapeln. Dahinter steht eine Ehefrau, die seit 13 Jahren sich durch alle Akten wühlt und jedes Presseinterview gibt, obwohl sie schon längst nicht mehr kann. Und dahinter stehen auch drei Kinder, die ohne ihren Vater aufgewachsen sind. Ein Sohn, dem der Vater genommen wurde.
Klarkommen, also ich würde mal behaupten, klarkommen tue ich nie. Ne? Also es ist immer, egal in welcher Situation ich stecke, es ist immer ein kleiner Hauch da, wo ich daran denken muss. Aber ich würde es eher nennen, ich muss auch nach vorne schauen. Ja? Wenn ich jetzt meinen Kopf in den Sand stecke, dann bleibe ich auch auf der Stelle stehen. Ja? Ich muss mein Leben auch leben und ich versuche das Beste einfach draus zu machen. Ja? Und wie gesagt, wenn es alles gut läuft und ich hoffe, dass er in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wieder bei uns ist, dass halt ich noch vieles mit ihm unternehmen kann und ihm auch die Welt heutzutage draußen zeigen kann, weil in 13 Jahren hat es sich ja noch ein bisschen verändert, ne?
Was wir am Ende dieser Recherche sagen müssen, wir sind fassungslos, wie viele Spuren auch von Andreas Daso wegführen. In eine Welt der Bedrohung, in welcher sich Klaus Toll bewegt haben soll. Deswegen müssen wir über diesen Fall reden, gerne auch diskutieren. Wir finden, es steht zu viel auf dem Spiel. Man sollte sich zu 100% sicher sein, dass hier wirklich der richtige Mann im Gefängnis sitzt. Doch daran haben wir Zweifel. Und ihr?
Das war Die Nachbarn – Neue Spuren, eine Reportage von Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Redaktion Leonie Bartsch, Lynn Schütze, Anne Klaas. Produktion Alexander Husanas. Titelmusik von Lorenz Schütze. Am Mittwoch, den 18. Januar 2023, entscheidet das Oberlandesgericht in Frankfurt über die Revision des Zivilurteils. Herr Strate und die Familie Daso kämpfen weiterhin für die Unschuld von Andreas. Andreas Daso wird, sollte es keine erneute Beweisaufnahme geben, mindestens 10 weitere Jahre im Gefängnis sitzen. Bei Hinweisen meldet euch bitte unter redaktion@aufxproductions.de. Falls ihr auf diesen Fall aufmerksam machen wollt, teilt ihn, egal wo und egal wie. Weitere Infos und Updates zum Fall findet ihr auf Social Media unter @mordofxpodcast. Das Projekt Fehlurteil-Wiederaufnahme möchte in den nächsten Jahren weiter wachsen und in Deutschland mehr auf das Thema Justizirrtümer aufmerksam machen. Die Anwälte und Anwältinnen und Studierenden kann man auf der Website www.wiederaufnahme.com erreichen oder unterstützen.